Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 26, Analytics im Content-Marketing mit Christopher Krischak. Hallo und herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Heute habe ich dir mal wieder ein super spannendes Interview mitgebracht. Ich muss tatsächlich sagen, dass es mir super viel Spaß macht, mich mit ganz unterschiedlichen Marketing-Experten zu unterhalten und sie mit Fragen zu ihren jeweiligen Fachgebieten zu löchern. Meistens hat man ja ein Produkt, eine Webseite und dasselbe Produkt sieht aus unterschiedlichen Blickwinkeln völlig anders aus. Es hat andere Probleme, es gibt andere Herausforderungen, es gibt einfach eine andere Denke praktisch, je nachdem aus welchem Blickwinkel man schaut. Und es werden ganz andere Fragen aufgeworfen, auch ganz andere Optimierungsfragen. Und natürlich ist es super spannend zu sehen, je nachdem welche Fragestellungen man hat, welche Daten man für die Beantwortung dieser Frage braucht und auch zur Verfügung hat. Und das habe ich auch wieder gemerkt im Interview mit Christopher Krischak. Christopher ist Head of Content Marketing von Verbedia und sitzt heute vor meinem Podcast-Mikro, beziehungsweise vor seinem Podcast-Mikro. Ja, und wenn in diesem Interview von Content die Rede ist, dann sind das nicht einfach, also in Anführungszeichen, sind nicht das einfach nur Blogartikel, sondern ziemlich große, komplexe Film- und Audioproduktionen auf eigenen Plattformen und Portalen. Das, was Christopher bei Verbedia macht, ist ungefähr eine Nummer größer als die Projekte, mit denen ich sonst so arbeite. Aber und nichtsdestotrotz bleibt die große Frage dieselbe, und zwar, wie kann Content Performance gemessen werden und kommuniziert werden. Ja, aber wir haben uns nicht nur über Content Performance und Content Analytics unterhalten, sondern auch über die Customer Journey im Allgemeinen und Customer Journey Konzeption. Wir haben auch über die Vielfalt an Datenquellen gesprochen, die für erfolgreichen Content relevant sind. Und nichtsdestoweniger haben wir auch über die Zusammenarbeit zwischen Agenturen und Unternehmen gesprochen, gerade in Bezug auf Prozesse, Datenverständnis, Kommunikation von Daten. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören und ab ins Interview.
Auf Aufnahme gedrückt.
Ja. Herzlichen Dank.
Okay, super.
So.
Wir sitzen heute im professionellsten Tonstudio, das ich bisher gesehen habe. Normalerweise bin ich ja mit meinem kleinen mobilen Podcast-Mikro unterwegs. Aber heute wurde ich ins Podcaster-Studio von Verbedia am Schlesischen Tor in Berlin eingeladen. Und mir gegenüber sitzt Christopher, den ich heute interviewen darf. Möchtest du vielleicht kurz vorstellen, was ihr, also was Verbedia macht und was du machst und wie alles so zusammengehört?
Ja, gerne. Hallo. Ja, also Verbedia ist ein digitaler Entertainment Publisher mit Sitz in Frankreich und ist in 15 verschiedenen Ländern inzwischen aktiv und in Deutschland vor allem für die Assets Moviepilot und Filmstarts im Film- und Seriensegment bekannt und GameStar und GamePro im Gaming-Bereich. Und genau, und ich arbeite für die interne Content-Marketing-Agentur. Das heißt, wir machen sozusagen auch Publishing-Projekte und Content-Portale dann für Unternehmen. Genau.
Mhm. Das heißt, womit beschäftigst du dich so den lieben langen Tag lang? Was sind so deine Aufgaben im Marketing?
Ja, also bei mir ist es vor allem erstmal Prozesse aufsetzen, insbesondere dann, wenn neue Projekte an Land gezogen werden, sich zu überlegen, okay, welche Leute brauchen wir für dieses Projekt, welche Art von Content muss produziert werden, wie viel Content, auf welchen Kanälen soll dieser Content ausgespielt werden, wer ist unsere Zielgruppe, mit den Kunden dann vereinbaren, okay, was sollen wir eigentlich mit dem Content erreichen, also was sind die Ziele des Projekts, ja, dann Workflows aufsetzen, Qualitätssicherung, viel Koordination der einzelnen Stakeholder und letztlich dann auch den Performance Report, ob dann tatsächlich auch der Content die Ziele erreicht.
Mhm. Kannst du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, in welcher Art und Weise der Content gepublished wird? Also ist das eine eigene Webseite? Ist das Content auf einer fremden Webseite? Also wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Oder geht es auch um Content in Social-Media-Plattformen, so der ganze, ja, das ganze Umfeld?
Ja, es ist sehr abhängig vom Projekt. Also eigentlich alles bilden wir ab. Also wir haben sowohl Social-Media-Kanäle, die wir betreuen für Kunden, wo das dann sozusagen in den sozialen Netzwerken ausgespielt wird. Wir haben auch ganze Branded-Content-Portale, die wir für Unternehmen dann aufsetzen und dann quasi im World Wide Web dann unterwegs sind. Wir betreuen diverse YouTube-Kanäle, die dann entweder den eigenen Projekten dann angehörig sind oder so auf Kampagnenbasis. Und dann eigentlich so, je nachdem, was auch so die Unternehmensziele sind, versuchen wir das teilweise noch miteinander zu verbinden, dass wir dann bestimmte Projekte auch auf drei verschiedenen Plattformen beispielsweise dann mit Content betreuen.
Mhm. Genau. Mhm. Das heißt, wenn ich mir ein Bild mache, bevor ich an zum Beispiel Analytics oder ein Projekt im Allgemeinen rangehe, versuche ich immer mir vorzustellen, welche Möglichkeiten hat der Nutzer mit dem Content oder mit den Produkten oder allgemein mit der Webseite im weitesten Sinne zu interagieren? Wie bewegt er sich so über die Portale oder über die Kampagnen? Welche Touchpoints hat er so, um mir vorstellen zu können, was hätten wir gerne? Also wie sieht denn so ein Idealfall aus, wie wir möchten, dass der Nutzer mit dem Content interagiert oder mit dem Produktkatalog, whatever? Um dann festzustellen, an welchen Stellschrauben können wir denn drehen. Das heißt, der erste Schritt, wie ich immer versuche, daran zu gehen, ist zu schauen, wie bewegt sich der Nutzer und was kann der Nutzer machen. Wie würde denn so eine Nutzer-Journey aussehen bei, sag ich mal, einem Beispielprojekt von dir?
Mhm. Ja, also als erstes steht natürlich immer die Frage im Raum, wen man mit dem Content eigentlich erreichen will. Das heißt also, der erste Schritt ist eigentlich eine klassische Zielgruppenanalyse, dass man guckt, okay, entweder haben wir schon diverse Daten von den Unternehmen vorliegen, welche Segmente sie targeten wollen oder was so ihre Core-Audience ist. Und in unserem Fall versuchen wir das dann damit zu verheiraten, wie wir dann den Content aussteuern. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel ein sehr suchmaschinenbetriebenes Projekt sind, dann gucken wir, okay, matcht diese Zielgruppe mit bestimmten Suchintentionen im Internet? Also können wir da sozusagen eine Verbindung herstellen? Gibt es vielleicht auch diverse Social-Media-Communities, die sich dafür eignen, da sozusagen auf Produkte oder produktnahe Fragen mit Content dann zu antworten? Und so versuchen wir also quasi am Anfang schon möglichst viel über die Zielgruppe zu erfahren, bevor wir uns daran machen, zu entscheiden, welcher Content wäre jetzt hilfreich für diese Zielgruppe, was könnte sie interessieren, wo ist Informationsbedarf und wo müssen wir diesen Content dann aussteuern, damit er auch die richtigen Leute erreicht.
Mhm. Okay, das heißt, angenommen der Content ist jetzt, oder ihr habt euch für mehrere Kanäle und Plattformen entschieden, wo ist euer Hoheitsgebiet sozusagen, also oder dein Hoheitsgebiet jetzt? Arbeitest du auch in den Social-Media-Plattformen selbst, dass du sagst, so hier brauchen wir noch mehr Reichweite und versuchst da dann zu optimieren, auch auf Basis von Daten zu optimieren? Mhm. Oder beschränkt sich, sag ich mal, deine Optimierungsmöglichkeiten oder dein Arbeitshorizont jetzt vor allem auf den Content selbst, der dann zum Beispiel auf der Webseite ist?
Mhm. Also bei mir ist es so, ich komme quasi ursprünglich aus dem redaktionellen Umfeld. Also ich habe bei Webedia angefangen, jetzt habe ich mein Volontariat hier absolviert in den Redaktionen von Moviepilot und Film GamePro und bin dann sozusagen auch als Redakteur dann für die interne Agentur eine Zeit lang tätig gewesen, später dann ins Projektmanagement gerutscht und bei mir war sozusagen dann von Anfang an eigentlich schon immer so dieser redaktionelle Fokus dann auf Textinhalte und dann insbesondere halt im, also wie sagt man, auf Website-Content. Und gleichwohl haben wir aber auch verschiedene Projekte, die das miteinander kombinieren. Und so in meine Rolle ist hauptsächlich dann zu gucken, ob wir sozusagen dann auch mit diesen verschiedenen Analytics-Kennzahlen, die wir dann sammeln können über Plattformen wie Facebook oder YouTube oder Google, ob wir dann sozusagen mit diesem Content-Mix für die einzelnen Projekte auch die Ziele erreichen. Und das heißt, bei mir ist es relativ, inzwischen bin ich nicht mehr so stark in der eigentlichen Content-Produktion zu Hause, sondern eher auf strategischer Ebene und gucke, dass wir da sozusagen einen guten Job machen.
Mhm. Ja, da hast du gerade was angesprochen, was ich super spannend finde, nämlich welche Datenquellen du alle zur Verfügung hast und welche du alle nutzt, um dir so ein allgemeines Bild über die Content-Performance zu machen.
Ja, genau. Also hauptsächlich Web Analytics. Also in unseren Fällen ist es häufig Google Analytics dann für die meisten unserer Projekte, aber auch Adobe Analytics, wo wir uns dann sozusagen auf Basis von diversen Metriken angucken, okay, ist der Content, also erreicht der quantitativ gesehen die richtigen und die eine aussagekräftige Schnittmenge an Leuten, und ist er qualitativ gesehen auch, also wird mit dem Content interagiert, erreicht er die Unternehmensziele und kommt er auch gut beim User an. Und gleichzeitig für die anderen Kanäle ist es dann ähnlich, dass wir dann über Facebook beispielsweise in Facebook Insights und im Facebook Manager unsere Daten dann herziehen, dass wir im Bereich YouTube auf Analytics-Kennzahlen zurückgreifen, um zu gucken, wie funktionieren die Videos, und dann über SEO-Tools und diverse Social-Listening-Tools dann auch noch weitere Insights generieren können, die es uns dann ermöglichen, den Content dann auch auszusteuern und zu optimieren.
Mhm. Trackt ihr denn auch Conversions vom Content? Also wenn man optimiert und sich fragt, was ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen, worauf wollen wir optimieren, braucht man ja immer irgendwie eine Conversion. So, das kann ja alles Mögliche sein, also in einem klassischen E-Commerce, also die finale Conversion ist dann natürlich der Kauf, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr Content viel zeitiger noch optimiert, weil ihr möglicherweise gar keinen Einfluss auf die weiter hinten liegenden Schritte des Nutzers habt.
Ja, das ist tatsächlich immer ein bisschen abhängig dann von den Projekten. Also in der Tat ist es so, dass die wenigsten unserer Projekte diesen klassischen Abverkauf als Fokus haben, wo die Conversion sozusagen dann im Shop landet.
Sondern was ist das
bei uns vor allem, bei uns wird es dann teilweise, häufig geht es dann um Unternehmens-KPIs, die dann eher auf Reichweite, auf Sichtbarkeit, auf Brand Awareness einzahlen und uns auch ermöglichen, in einem redaktionellen Umfeld autonom und möglichst neutral gehaltenen Content abseits der Produktpalette erstmal zu platzieren, um Leuten halt einen echten Mehrwert auch zu bieten, um sie dann eventuell im späteren Schritt der Customer Journey dann nochmal zu retargeten, nachdem wir gesehen haben, okay, sie haben jetzt ein bestimmtes Problem, auf das sie gestoßen sind, unser Content konnte dieses Problem weitestgehend beantworten, haben wir eventuell oder hat unser Kunde eventuell noch weitere Möglichkeiten, sei es im Bereich Produkte oder sei es mit weiteren Angeboten, weitere Marketing-Möglichkeiten, die dem Kunden weiter auf seiner Reise sozusagen helfen. Genau, und ja.
Mhm. Hast du da so ein paar, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Setups jetzt natürlich für jeden Kunden immer komplett anders sind, die Ziele sind immer komplett anders, aber habt ihr da einen, so eine Blaupause, wo ihr sagt, das sind irgendwie die drei Metriken, auf die wir immer schauen beim Content Engagement oder worauf wir optimieren möchten?
Ja, also es ist immer so ein bisschen abhängig von den einzelnen Plattformen. Bei einigen Plattformen ist es immer ein bisschen einfacher, sozusagen auf eine allgemeine Content-Qualität zu schließen, weil es sich einfach in den Metriken sich anbietet, auch zu sagen, okay, das sind Kennzahlen, von denen wir dann auch ausgehen können, dass der Content sein Ziel erreicht, dass die Zielgruppe damit interagiert und dass dieser Content halt auch als gut empfunden wird.
Also zum Beispiel, wie lange die auf der Seite waren, ob sie ein Video angeschaut haben.
Genau, also bei YouTube zum Beispiel ist es ja relativ gesehen relativ einfach, dass man sagen kann, okay, wir haben zum Beispiel eine Metrik wie eine allgemeine Like-Dislike-Ratio, das heißt also, wie hoch ist die Rate der Likes im Vergleich zu den Dislikes, was ein guter Kennwert dafür ist, ob dieser Content auch die richtigen Leute erreicht. Dann hast du sozusagen die durchschnittliche Wiedergabezeit, dass du sagen kannst, okay, ist dieses Video jetzt auch im Schnitt zu wie viel Prozent auch geschaut worden oder haben die Leute halt nach wenigen Sekunden bereits abgebrochen, und da kann man dann deutlich besser sozusagen so ein allgemeines Engagement synthetisieren, als es zum Beispiel beim Web Analytics teilweise der Fall ist. Also so dieses klassische Beispiel ist ja immer, dass man sagt, okay, man möchte eine möglichst hohe Average Time on Site haben und du willst eine möglichst geringe Bounce Rate haben. Aber was ist, wenn du jetzt sozusagen mit deinem Content eine sehr spezifische Suchintention beantwortest, innerhalb von 10 Sekunden vielleicht beantwortest und die Leute bouncen dann wieder, war der Content jetzt gut oder schlecht? Das heißt, man muss es sozusagen immer so ins Verhältnis rücken, was sozusagen Sinn und Zweck auch der Inhalte ist, die da ausgespielt werden.
Schafft ihr es denn wie denkt ihr darüber nach, dass natürlich... Also die Journey des Nutzers kann ja relativ lang sein. Mhm. Also zum Beispiel interagiert er zuerst, was weiß ich, auf Facebook oder erst auf YouTube. Dort kann man schon verschiedene irgendwie Metriken, Kennzahlen sammeln und schauen, okay, wie kommt der Content an? Und dann kann es ja sein, dass er auf die Seite rausklickt und mehr darüber lesen möchte. Bringt ihr das in einen Fluss zu sagen, über diesen Kanal, auf dem so und so interagiert wurde und wo das Medium so und so ankam, hat den und den Traffic auf die Seite gebracht, der am Ende so und so konvertiert hat. Also so, wie schafft ihr das Gesamtbild praktisch am Ende zu sehen?
Ja, also in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir immer versuchen, den geeignetsten Content auch auf den entsprechenden Plattformen auszuspielen. Und wenn wir zum Beispiel ein Content-Portal haben, in ganz klassischer Art, in einer Website, die jetzt eine bestimmte Zielgruppe targetet, die ein bestimmtes Thema sehr stark bedient, dann eignen sich auch dort verschiedene Traffic-Quellen für unterschiedliche Arten von Content. Das heißt also, im SEO-Bereich setzt du eigentlich schon voraus, dass die Leute von deinem Thema häufig schon gehört haben, weil sie halt mit einer spezifischen Suchintention halt danach googeln, und du versuchst sozusagen diese Suchintention abzugreifen, um sie dann mit Inhalten zu bedienen, die ihnen dann diese Suchanfrage beantworten, also ein klassisches Pull-Medium. Und bei Facebook ist es eher so, dass du dann sozusagen Aufmerksamkeit erstmal generieren musst. So, du kannst nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass die Leute schon Interesse an deinen Inhalten haben, sondern du versuchst sie mit bestimmten Aufhängern darauf zu stoßen und musst vielmehr sozusagen als Push-Medium denken und die Leute an einer ganz anderen Stelle abholen.
Und also dieser ganze Vergleich der Kanäle. Also wie du gerade erläutert hast, natürlich super schwierig, das immer zu vergleichen, weil die einen ganz anderen Stellenwert haben in der Ansprache des Nutzers. Aber angenommen, die kommen jetzt alle an, also die Nutzer kommen alle von Facebook, von YouTube, von anderen Portalen auf das Content-Portal, auf die Webseite. Wie geht ihr damit um, dann die Kanäle zu bewerten? Schaut ihr dann irgendwie in Google Analytics zum Beispiel und seht, hier, YouTube ist der beste Trafficbringer, aber die Leute bouncen alle? Und also wie gleicht ihr das so aus? Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein klassisches Attributionsproblem, zu sagen, welcher Kanal bringt Traffic von welcher Qualität. Ja. Aber natürlich ist es im ganzen Content-Rahmen natürlich noch viel schwieriger, weil das nicht monetär bewertet werden kann am Ende.
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Bei uns steht dann halt häufig auch so, oder der Kunde stellt dann häufig auch Rückfragen, wie ist jetzt eigentlich so der Return on Investment von dem Content? Und da ist es halt so, dass quasi auf lange Sicht gesehen es organische Kanäle wie eben Search Engine Traffic deutlich einfacher haben, weil du halt am Anfang einen sehr hohen Invest hast, beispielsweise dadurch, dass du halt ein ganz eigenes Portal neu aufsetzen musst, du hast ein IT, die bezahlt werden will. Du musst Technik bereitstellen. Aber je länger dieser Content dann verfügbar ist und je höher er sich in den Rankings platzieren kann, desto mehr kriegst du sozusagen mit diesem einmaligen Investment an Traffic generiert. Wohingegen der Trend auf den sozialen Medien eher dahingehend ist, dass sie sagen, okay, es ist mittlerweile so eine Art Pay-to-Win-Medium geworden, also die organischen Reichweiten bei den großen sozialen Medien gehen immer weiter runter und du musst sozusagen mit Bewerbungsmaßnahmen dafür sorgen, dass die Leute überhaupt auf diese Inhalte gestoßen werden. So kannst du also relativ gut sehr viel Traffic generieren, aber er ist nicht unbedingt nachhaltig. Und das sind sozusagen dann Entscheidungen, die abgeweckt werden müssen, was ist jetzt eigentlich das Ziel. Also wenn es zum Beispiel darum geht, in einem möglichst kurzen Zeitraum möglichst viele Leute auf ein bestimmtes Produkt, auf ein bestimmtes Event, einen bestimmten Release oder so aufmerksam zu machen, dann ist es auf jeden Fall der bessere Weg, statt sich halt sozusagen auf diese lange Schlacht auf den Google-Rankings einzulassen. Aber wenn du sozusagen genügend Zeit mitbringst und auch bereit bist, sozusagen Suchanfragen abzudecken, die jetzt nicht in so einem starken kompetitiven Umfeld stehen, dann wäre Google oder wären Suchmaschinen der bessere Weg. Und bei Videos ist es im Endeffekt ähnlich. Also auch da hast du sozusagen so YouTube im Prinzip die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und mit Amazon, wie auch immer.
Ja.
Und da muss man sich dann auch die Frage stellen, also welche Art von Content wollen wir produzieren? Wollen wir damit nachhaltigen Traffic generieren? Wollen wir damit auf ein bestimmtes kurzfristig Aufmerksamkeit haben? Wollen wir damit vielleicht auch bestimmte Unternehmensziele erreichen, die sich dafür dann eher eignen? Und so muss man das ständig gegeneinander abwägen, wie man das Budget dann am besten verteilt.
Mhm. Ja. Und argumentierst du auch gegenüber den Kunden am Ende mit Google Analytics-Zahlen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist sozusagen dann auch noch ein Aufgabenbereich, der dann anfällt. Also bei vielen Projekten ist es so, dass wir dann monatliche Content-Performance-Reportings erstellen, wo wir dann sozusagen den kompletten Content dann nochmal hinterfragen, hat der die gewünschten Ergebnisse erzielt. Und das schlüsseln wir dann halt auch auf die einzelnen Verticals, auf denen wir dann unseren Content ausspielen auf und sagen, okay, dieses Video zum Beispiel hat besser funktioniert als andere auf Basis der und der Metriken. Das ist für uns ein Indikator, vielleicht dieses Thema beim nächsten Mal etwas anders zu behandeln oder genau so zu behandeln oder noch mehr in die Tiefe zu gehen. Bei Facebook haben sich diese Kennzahlen bewährt. Das ist für uns dann der Indikator, da so ein bisschen die Stellschrauben zu drehen. Und so versuchen wir eigentlich ständig, sowohl schon in der, also vor der Produktion mit Daten zu belegen, dass es halt eine gute Idee wäre, diese Art von Inhalte genau dort an genau diese Leute auszuspielen und im Nachgang sozusagen dann nochmal versuchen zu optimieren und unsere Schlüsse daraus zu ziehen, ob dann sozusagen diese anfänglichen Hypothesen sich bewahrheiten.
Mhm. Da, wo du das so sagst, fällt mir, also gerade so, ne, vor dem Hintergrund von den Projekten, die ich bisher schon gemacht habe und welche Probleme da so ab und zu aufgetaucht sind, gibt es bei mir so ein paar Alarmglocken, ne, die anfangen zu läuten, wenn du jetzt sagst, so ja, wir argumentieren auch dem Kunden gegenüber mit den Daten, was ja prinzipiell absolut super und wünschenswert ist. Aber ich nehme mal an, dass ihr praktisch das Analytics-Setup nicht gemacht habt, sondern das vom Kunden übernehmt. Das heißt, ihr verlasst euch dann darauf, dass die Datenqualität vom Kunden gecheckt wurde, um damit argumentieren zu können, nehme ich mal an.
Genau, das ist tatsächlich auch häufig der Fall, dass die Technik der Kunden häufig darauf besteht, das selber zu konfigurieren, was dann mitunter halt auch zu Schwierigkeiten führt, wenn du dann als Agentur siehst, okay, ich habe zwar Zugang zu den Daten, aber hier scheint irgendwas im Argen zu sein oder es liegt ein Tracking-Error vor oder was auch immer. Und du kannst die Technik zwar darauf aufmerksam machen, aber jetzt nicht unbedingt selber das Problem fixen. Das heißt also, das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, dann sich auf diese, wie hygienisch sind quasi die Daten, die man dann einsehen kann. Und da ist es dann immer so ein bisschen davon abhängig, wie viel Ressourcen sozusagen auf Kundenseite auch zur Verfügung stehen, um da jetzt nochmal Hilfestellung zu geben oder sich gegenseitig dann Arbeit dann abzunehmen. Ja.
Wie sieht dann da so die ja, das Bild aus der Kunden? Also ich nehme mal an, wie das häufig so ist, gibt es eine große Bandbreite von super Data-Savvy-Kunden, die einen Plan haben und extra Ressourcen und Leuten oder Kunden, die sich da noch nicht so den Plan gemacht haben oder einfach noch keine Ressourcen dafür frei gemacht haben. Ja, was siehst du da für eine Bandbreite und wie funktioniert dann die Kommunikation mit denen? Mhm. Also wenn du Wünsche hast ans Tracking, läuft das ins Leere oder wie geht das?
Ja, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also das, ich glaube, eine große Herausforderung gerade bei größeren Unternehmen ist immer, dass sozusagen diejenigen Leute, die dann tatsächlich mit den Daten arbeiten, jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die sie auswerten oder die überhaupt das Tracking aufsetzen. Und so hast du halt häufig relativ viele verschiedene Stakeholder, die alle eine andere Perspektive darauf haben. Und du hast dann deinen Projektmanager, der sozusagen das Projekt intern verteidigen muss. Du hast die Technik- und Data-Leute, die das Ganze sozusagen betreuen, aber noch etliche andere Projekte haben. Und dann, keine Ahnung, musst du darauf warten, bis da eine Rückmeldung kommt teilweise. Und von daher ist es immer sehr unterschiedlich, wie der Kenntnisstand so ist. Also wir haben Kunden, wo das tatsächlich lupenrein funktioniert, die sehr, sehr gut darin geschult sind auch, wie digitales Marketing funktioniert und so zu den Vorreitern gehören. Und wir haben Leute, die jetzt sozusagen erst quasi sich jetzt im Sinne der digitalen Transformation dem Thema erst annehmen und eigentlich aus so klassischen Marketingkanälen kommen, die nochmal ganz anders funktionieren als online. Und ja, es ist immer ein neues, spannendes Experiment, wie sich das zusammenfügt.
Mhm. Machen euch die Kunden auch Vorschriften, hört sich so super krass an, Vorschläge für Metriken und Optimierungsziele, die dann von euch sehen wollen? Also wie so ein Anforderungskatalog hier, wir erwarten so und so Metrik so und so und Bounce Rate maximal so und so? Oder sind die da nicht so krass konkret unterwegs und ihr seid die Vorschläge machen?
Ja, es kommt da auch darauf an, ob sie teilweise schon Projekte umgesetzt haben, die in so eine ähnliche Richtung gehen, dass sie auch sagen, okay, wir wollen beispielsweise interne Vergleichswerte haben. Wir haben andere Content-Projekte mit anderen Agenturen schon umgesetzt. Das sind Werte, an denen wir uns gerne messen lassen wollen würden, was dann immer so ein bisschen so ein politisches Ding wird. Und häufig ist es aber auch so, dass wir sozusagen dann auch schon unseren Input geben und sagen, okay, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, eine bestimmte Kennzahl erreichen wollt oder ihr habt ein bestimmtes Unternehmensziel und ihr wollt das mit Content unterstützen, dann raten wir euch dazu, sozusagen diese Metriken zugrunde zu legen, um zu gucken, ob der Content auch auf dieses Ziel einzahlt. Und genau, das befruchtet sich dann so gegenseitig, bis man dann am Ende häufig zu einem Forecast kommt, dass man sagt, okay, das sind jetzt bestimmte Kennzahlen oder Wachstumswerte, auf die wir uns committen können. Und dann steuert man das nach und nach aus in so einem iterativen Prozess, ob sich das dann auch bewährt und realistisch und haltbar ist.
Mhm. Ja. Mhm. Wie reportet ihr das denn am Ende an die Kunden? Habt ihr dann, einen Prozess oder benutzt ihr bestimmte Tools? Oder ist es tatsächlich noch so Excel-basiert?
Häufig haben wir, also sofern es die technischen Mittel zulassen, versuchen wir, also ich bin ein großer Fan von Automatisierung, also ich beispielsweise arbeite gerne mit einem Google Data Studio zusammen, weil das einerseits halt ermöglicht, du kannst diese Daten in Echtzeit da einlaufen lassen, du hast verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, dir verschiedene Zeiträume angucken zu können. Du kannst das Ganze frei konfigurieren und es visualisiert die Daten halt auch sehr, sehr aussagekräftig oder sehr, sehr leicht verständlich so. Aber wir haben auch diverse andere Tools im Einsatz, wo wir dann sozusagen versuchen, verschiedene Kennzahlen und verschiedene Ergebnisse dann zu synthetisieren. Das Ganze kommt dann in eine Präsentation und dann führen wir sozusagen durch diese Präsentation durch und versuchen quasi einen Erkenntnisgewinn zu erhalten, was uns diese Daten in Kombination miteinander dann über die Qualität des Content und über die Erreichung von den vereinbarten Zielen aussagen.
Mhm. Genau. Okay. Bei mir ist gerade so noch ein komplett anderes Thema gerade eingefallen, während du geredet hast. Ich habe mich gefragt, macht ihr auch AB-Tests auf eurem Content? Also produziert ihr, keine Ahnung, irgendwie einen anderen Titel für ein Video oder Also, ja, sag ich mal, optimiert ihr oder testet ihr datengetrieben auch den Content?
Ja, teils, teils. Also es gibt zum Beispiel, also in den Fällen, wo das relativ schnell umsetzbar ist, auf jeden Fall, also sei es zum Beispiel verschiedene Facebook-Ads auszuspielen oder verschiedene Headlines oder Captions gegeneinander zu halten, um dann zu gucken, okay, wir lassen beide Ads mal gegeneinander spielen für einen gewissen Zeitraum, ändern auch tatsächlich nur einen einzigen Wert, um zu gucken, ist es auch noch miteinander vergleichbar, und sehen dann, okay, hier die Klickrate des einen Artikels oder der einen Ad ist deutlich höher als die des anderen. Dann schiffen wir das Budget entsprechend auf den besser performenden. Das sind Sachen. Oder im Falle von YouTube, was ein sehr visuell getriebenes Medium ist, tatsächlich Thumbnails, also wie die Leute sozusagen das erste Mal quasi dann auch dein Video wahrnehmen über die, weiß gar nicht, wie man Thumbnail auf Deutsch sagen soll. Das Ansichtsbild, sag ich mal, das Preview-Bild. Das sind so relativ einfache
Deutsch,
Mittel.
Das Preview-Bild.
Genau. Ja. Oder häufig dann aber auch im Nachgang, dass man sieht, okay, wir haben jetzt zum Beispiel einen bestimmten Artikel geschrieben, zu einem bestimmten Thema für ein bestimmtes Keyword. Und dann sehen wir zum Beispiel in der Google Search Konsole, okay, der rankt gar nicht zu dem eigentlichen Keyword, sondern die Leute suchen ganz anders danach. Und dann passen wir den Title Tag nochmal an und sagen, okay, wir nutzen die Gunst der Stunde. Diese Daten sind deutlich verlässlicher, als was wir quasi antizipiert haben, wonach die Leute suchen werden, und steuern das dann entsprechend aus.
So. Mhm. Genau. Ich glaube, ich muss nochmal eine Rückfrage stellen, auch auf die Gefahren, dass ich ein bisschen darauf herumreite. Aber du meintest, wenn ihr seht, dass eine Ad besser performt als eine andere, dann shiftet ihr das Budget um. Wie definiert ihr da die Performance? Also was ist die Metrik, auf die ihr dann optimiert?
Ja, das hängt auch wieder davon ab, wofür diese Ad dann da ist. Also wenn es zum Beispiel darum geht, Traffic auf eine bestimmte Landingpage zu treiben, dann wäre das die CTR. Mhm. Wenn es darum geht, eine möglichst hohe Reichweite zu generieren, dann kann man teilweise also die Reichweite selber zurate ziehen oder auch den CPC, der sozusagen dann auch dir mehr oder weniger verlässliche Aussage darüber erlaubt, wie schnell das Budget dann aufgebraucht wäre oder wie viele Leute damit dann mit diesem Budget erreicht werden können. Dann hast du auch Möglichkeiten, also wenn wir im sozialen Netzwerk bleiben, du willst, dass die Leute möglichst viel mit diesem Content interagieren, dass man sagt, okay, man kann jetzt zum Beispiel auch qualitativ bewerten, ist uns ein Kommentar mehr wert als ein Like, als ein Share oder als ein neuer Abonnent, und sehen, okay, wenn wir zum Beispiel das Ziel haben, möglichst viralen Content produzieren zu wollen. Wie ist sozusagen die Share-Rate im Vergleich zu allen anderen Interaktionen? Und das wäre dann ein Indikator oder einer von vielen Indikatoren dafür, dann zu sagen, okay, wenn das das Ziel dieser Kampagne oder dieser Ad ist, dann können wir da hier dahingehend optimieren.
Mhm. Das heißt, ihr optimiert aber, sag ich mal, innerhalb der Ad, also nicht auf Basis der Interaktion dann mit der Webseite. Also wenn ihr es auf eine Landingpage weiterleitet, geht es nicht darum, dass die irgendwas Bestimmtes gemacht haben auf der Landingpage oder runtergescrollt haben, 30 Sekunden die Seite irgendwie gesehen haben, sondern ihr optimiert auf die Kennzahlen, die die Ad selbst betreffen, also CTR und solche Sachen.
Das häufig ja, manchmal ist es auch so, also je nachdem, wie jetzt auch zum Beispiel Tracking dann implementiert wurde, wenn wir zum Beispiel über Event-Tracking dann auf der Seite verfügen und können auch sehen, was weiß ich, so ist die Scrolltiefe der Leute, die auf die Seite kommen von Kanal XY, so ist die Average Time und Zeit, dann sind das auch Möglichkeiten, das dann dahingehend dann besser zu verteilen, wobei man sagen muss, dass zumindest für Social Media Traffic es ist tendenziell eher so, dass die Leute tatsächlich früher also nicht so tief scrollen, nicht so lange bleiben, und Leute, die quasi ihr Problem schon gleich mitbringen und beispielsweise über Google kommen oder noch besser also über Direct, wenn man ihn als Direct identifiziert bekommt, haben sozusagen sowieso schon eine Affinität zu deinem Portal, dann sind auch da diese qualitativen Metriken tendenziell höher.
Das heißt, ihr verlasst euch oder ihr ja, sag ich mal, ihr müsst damit arbeiten, was ihr habt. Also wenn ein Event-Tracking implementiert ist, bekommt ihr eigentlich auch Zugang zum Google Tag Manager zum Beispiel, wenn sowas eingebaut ist auf der Seite?
Wenn wir ihn bekommen dürfen, also das ist natürlich auch immer so eine rechtliche Frage, je nachdem, wie da die Guidelines der Unternehmen sind, dann auf jeden Fall. Also das the more the merrier so, also je mehr Datenpunkte oder Tools uns zur Verfügung stehen, desto besser können wir unsere Arbeit auch leisten und ja, das ist eigentlich immer dann so ein bisschen auch von den Kapazitäten und von den Bedingungen dann halt abhängig.
Mhm. Aber ja, genau. Ja, ich muss sagen, jetzt so, was du alles erzählt hast, ist so schwierig, habe ich mir das irgendwie gar nicht vorgestellt. Also natürlich ist es immer irgendwie ein Problem, ne? Du hast auf der einen Seite das Unternehmen und auf der anderen Seite die Agentur oder jetzt auch ich als Freelancer und es gibt immer so einen Bruchpunkt in der Kommunikation, den man irgendwie versucht zu überbrücken. Aber Tools und Setups, also sag ich mal, der Optimalfall wäre natürlich, ne, wenn ihr sagt, okay, das sind unsere Ziele, das wollen wir optimieren, liebes Tracking-Team beim Kunden, liebe IT, wie auch immer, wir brauchen das und das und das und zwar bitte morgen. Das wäre natürlich optimal. Irgendwie dann so zweiter Fall wäre natürlich dann, wenn ihr den Zugang zum Beispiel zum Tag-Manager bekommt. Aber häufig, gerade in großen Webseiten, kommt dann ja immer auf die Technik an. Ist ja auch immer gar nicht alles möglich, nur über einen Tag-Manager zu implementieren oder fehleranfällig. Gibt es ja auch irgendwie so Limitationen. Aber wenn ihr nicht mal das immer bekommt, scheint mir, also habt ihr auf jeden Fall Grenzen im datengetriebenen Arbeiten, die ihr einfach nicht überbrücken könnt in dem Fall. Ja, wie siehst du das? Wie sind da deine Erfahrungen oder wo siehst du die größten Hindernisse, die dich am datengetriebenen Arbeiten in dem Kontext hindern?
Ja, also das Problem an Content im Allgemeinen ist ja, dass sozusagen Content zum Selbstzweck nützt niemandem was, sondern du hast ja eigentlich immer, du verfolgst immer ein bestimmtes Ziel damit. Und dieses Ziel muss halt messbar sein, sonst kannst du nicht sagen, ob du damit dann mit diesem Content das halt auch erreichst. Und da ist tatsächlich die größte Herausforderung, diese Messbarkeit zu gewährleisten. Und bei einigen Projekten klappt es besser, weil da auch quasi die Gegebenheiten dafür einfacher sind oder weil klar ist, wie diese Conversion aussehen soll, also was sozusagen am Ende der User tun muss, dass man sagen kann, okay, Mission completed, so das ist jetzt, der Content hat sein Ziel erreicht, wir haben Neukunden gewonnen, wir haben, keine Ahnung, eine Marketing-Mission eingesammelt, wir haben Abverkauf erfolgreich abgeschlossen, dann sind die Sachen relativ klar. Wo es halt schwierig wird und wo wir dann halt auch in Erklärungsnöte geraten, sofern dieser Datenstream dann irgendwo abreißt, ist es, wenn es sich eher um Metriken handelt, die du jetzt nicht direkt in monetären Wert umwandeln kannst. Also wenn wir um Sachen reden wie Reichweite an sich ist kein Ziel und nützt eigentlich niemandem was, so wenn du nicht sozusagen, wenn du nichts mit dieser erfolgten Reichweite anzufangen weißt, wenn es um Brand Awareness geht, also Messbarkeiten davon, wenn es um Customer Loyalty geht, also wie loyal sind die Kunden dann deinem Unternehmen gegenüber oder wie würden sie es weiterempfehlen? So, da muss man sich dann häufig auch Kniffe einfallen lassen, als Agentur oder als Content-Producer eine Argumentationsgrundlage zu liefern auf Datenbasis, die halt gewährleistet, dass der Content halt auch auf diese Ziele einzahlt. So, also sei es, dass man Umfragen schaltet und beispielsweise dann misst, okay, haben die Leute, die jetzt auf diesem Content-Portal waren, vor oder nach dem Besuch einen besseren Einblick von der Produktpalette oder vom Unternehmen, was dahinter sich verbirgt, erhalten? Oder dass man versucht, auch verschiedene Metriken miteinander zu synthetisieren und zu sagen, okay, das ist jetzt unser Indikator dafür, dass mit dem Content ausreichend interagiert wurde und der User dann dazu angehalten wurde, sich weiter zu informieren oder wie auch immer. Und so ist es halt immer ein bisschen abhängig davon, wie du das messen kannst, wo diese Reise dann hingehen soll.
Mhm. Was würdest du dir denn von, sag ich mal, deinen Kunden oder deinem Umfeld, deinem Team ja, wünschen in Bezug auf datengetriebenes Arbeiten, was dir deine Arbeit als im Content-Marketing leichter, sinnvoller, zielgerichteter, effizienter machen würde?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass möglichst viele Leute ein Gespür oder ein, Verständnis davon bekommen, warum das so wichtig ist, diese Argumentation dann zu verfolgen und dass man vor allem auch miteinander ins Gespräch tritt. Also dass jeder versteht, okay, wir versuchen alle den bestmöglichen Job zu machen, jeder hat eine andere Perspektive auf dieses Projekt und wie können wir gewährleisten, dass wir uns irgendwie mit unserer Arbeit gegenseitig unterstützen. Und wie können wir sozusagen Daten, die ihr habt, vielleicht auch aus einem anderen Umfeld, es muss ja nicht mal unbedingt jedes Mal Analytics-Daten sein, also genauso wichtig kann ja auch sozusagen zum Beispiel eine Marktforschung sein oder eine Kundenumfrage, alles was sozusagen dann an externen oder an Offsite, Offline-Daten vorhanden ist über ein bestimmtes Produkt oder bestimmtes Projekt. Oder über bestimmte Interessen, die wir dann wiederum nutzen können, um genau auf diese Anfragen dann zu reagieren und entsprechend Content zu produzieren. Dass man einfach im Gespräch bleibt und nicht dazu neigt, Silos zu bilden. Und jeder hat jetzt eine bestimmte Kennzahl, die er erreichen muss, weil das irgendwo mal festgegeben wurde, dass die Bounce Rate, keine Ahnung, unter 50% liegen muss. Und dann optimiert man wie blöd auf diese Bounce Rate hin. Aber am Ende nützt es halt dem Großen und Ganzen nichts. Und ja, das wäre, glaube ich, so ein Anliegen von mir.
Wie bist du denn, oder wenn du so zurückdenkst, was sind denn so deine ersten Berührungspunkte mit, ich sag mal, mit Google Analytics gewesen, aber auch mit, sag ich mal, Performance-Daten im weiteren Sinne? Wie bist du da so reingewachsen?
Ja, bei mir war das tatsächlich so klassisches SEO, dass man guckt in so einer Redaktion, okay, welche Themen kommen jetzt eigentlich, sind gerade relevant, werden viel gesucht, wie ist das Suchvolumen, wie viel davon können wir abgreifen auf unserem Portal, was sagen die Dashboards dann darüber aus, weil du sozusagen als Redakteur auch, du willst ja sozusagen, dass deine Inhalte oder deine Artikel halt auch von möglichst vielen Leuten gelesen werden und dann versuchst du sozusagen aus der Not eine Tugend zu machen, wenn du vielleicht auch mit einem bestimmten Blickwinkel dann ein bestimmtes Thema behandelst, versuchst du gleichwohl das Interesse deiner Zuschauerschaft, soweit es geht, oder deiner Leserschaft, soweit es geht, schon mit einzubeziehen, damit du sozusagen dich irgendwo triffst. Dass der Mehrwert daran besteht, deine eigene Perspektive auf ein bestimmtes Themenfeld, auf einen bestimmten Themenkomplex, damit zu verknüpfen, wonach die Leute suchen. Und das war sozusagen der erste Berührungspunkt, wo es mir irgendwie aufgefallen ist, dass es total wichtig ist, sich immer diese Fragen zu stellen. Wen dieser Content eigentlich interessieren könnte und wie ich gewährleisten kann, dass er dann halt auch diese Leserschaft findet. Und von da an dann habe ich mich ein bisschen weiter dann damit befasst und im Rahmen von Projektmanagement-Tätigkeiten, wo man dann selber nicht mehr unbedingt den Content erstellt hat, guckst du dann auch auf andere Zahlen, bist dann sozusagen auf einmal verantwortlich für eine komplette Domain, wo es nicht mehr darum um die Performance deines eigenen Artikels ging, sondern wie steht die Seite da und wie kann man sozusagen Kennzahlen identifizieren, die quasi Ausschluss über die Content-Qualität allgemein dann liefern. Oder wenn man da dann auch in der Lage ist, zum Beispiel über einen Google Tag Manager oder über andere Möglichkeiten, zum Beispiel Content so zu gruppieren, dass du verschiedene Kategorien hast, die du halt bedienst. Was weiß ich, aufgrund der URL-Struktur weißt du, Leute suchen nach Blogartikeln zum Themenkomplex B häufiger als nach Themenkomplex A. Dann kann dir das auch dabei helfen, dann nach und nach sozusagen diese ganzen Content-Hub auszuweiten und Artikel zu erstellen oder über Themenfindung nachzudenken, die dir jetzt quasi klassisches SEO nicht ermöglichen. Oder wir hatten vorher über On-Site-Search gesprochen, dass man auch sozusagen das mit integriert und so guckt, okay, sind das vielleicht auch Möglichkeiten, ergeben sich da neue Themenfelder, über die ich gar nicht nachgedacht habe, weil sozusagen die First-Party-Data in dem Fall mir viel verlässlichere Aussagen ermöglicht, was die Leute eigentlich interessiert.
Ja. Das heißt, du bist sozusagen von den SEO-Tools aus der SEO-Szene mehr in Richtung, ja, wie sagt man, so einen größeren Überblick über Projekte gekommen und da kam dann mit Google Analytics mit ins Spiel und das hat sich dann ausgeweitet an weil du als Projektmanager oder Projektverantwortlicher auch reportest, dass du dich zum Beispiel mit Google Data Studio beschäftigt hast. Habe ich da irgendwas vergessen? Ist da
ja, das,
noch
ist
das passt ungefähr. Ja. Was fehlt dir denn noch? Also wo würdest du sagen, in Zukunft möchtest du dich noch darauf fokussieren, bestimmte Tools, bestimmte, weiß ich nicht, womit würdest du dich im Bereich Analytics in Zukunft beschäftigen?
Mhm. Ich glaube, was halt zwei Dinge werden, die immer spannender werden, das ist das eine große Thema Voice Search, dass man also überlegt, dass man auch über Content-Möglichkeiten nachdenkt, die sozusagen auf diese Möglichkeit der Suche nochmal ganz andere Antworten liefert, als was jetzt klassischer SEO-Content so kann. Und das andere Thema wäre dann wahrscheinlich auch Bildersuche, also Bildoptimierung. Also ich versuche immer quasi über kreative Möglichkeiten nachzudenken, was für Einstiegspunkte bieten dir Portale wie beispielsweise Google, welche Möglichkeiten geben sie dir an die Hand und welche Art von Content muss ich sozusagen, kann ich anbieten, um auf einen bestimmten Themenkomplex oder eine bestimmte Fragestellung adäquat zu reagieren. Und das wären zum Beispiel zwei Themenbereiche, wo ich auf jeden Fall noch sehr viel lernen kann und will. Und das filmende Thema Podcast, der würde mich auch sehr interessieren. Also Analytics im Bereich Podcasts, das ist, glaube ich, auch ein spannender Aspekt, der auch in den nächsten Jahren noch einiges zu bieten hat.
Also wie kann man sozusagen diese zusätzlichen oder neuen Kanäle datenbasiert untersuchen und da Erkenntnisse draus ziehen für die gesamte Strategie, für den Content, der danach kommt und so weiter?
Genau.
Ja. Ja, supi. Ich glaube, damit bin ich mit meinen Fragen am Ende.
Sehr schön.
Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com/podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gern eine Mail an maria@analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.